Hallo, das mit den technischen Problemen lässt sich kurz fortsetzen, aber das kriegen wir alles hin. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Robert Maas, diene normalerweise in der Südstraße und bin echt dankbar und freue mich, euch hier auch mal dienen zu dürfen. Ja, man sieht auch immer wieder zwischendurch bekannte Gesichter oder man hört bekannte Stimmen. Johnny und Marina konnte ich direkt raushören, die kenne ich noch sehr gut. Hat mich echt gefreut, auch wenn man sich sogar noch mehr freuen würde, hätte man noch mehr die Nähe und die Gemeinschaft zusammen, die man sich eigentlich wünscht, gerade in der aktuellen Zeit. Ich habe das Privileg, heute mit euch hier zu sein und euch und mir mit euch zusammen Gedanken machen zu dürfen, auch über die Bibel. Und ich hatte schon eine super Einleitung. Ich möchte aus der Zeit gar nicht weg zu den Propheten im Alten Testament. Da werdet ihr sehen, da bleiben wir größtenteils. Und das dann auch wieder in der Kommunikation mit Gott auf unser Gebetsleben bezogen. Ich hatte Zufall, Gottes Führung. Mein Bruder Tobias, der darf euch nächste Woche dienen. Er sieht größer und breiter aus als ich. Er bleibt aber mein kleiner Bruder. Und wir haben uns dann zusammen abgestimmt und sagten, hey, wenn wir zwei Sonntage zusammen hintereinander dienen dürfen, dann lass uns doch absprechen. Und wir haben gesehen, dass ich hatte schon vorher meinen Plan fertig, worüber ich sprechen wollte. Und er sagte, ja, ist doch super, wir waren in derselben Reihe beteiligt, aber wir können es so fortsetzen. Und ihr seht es jetzt eventuell auch schon an der Wand, wir wollten uns über gefährliche Gebete unterhalten. So, Feuer, gefährlich, kleine Jungs kennen's, große Jungs sind da nicht anders. Immer, wenn man von irgendetwas angezogen ist, was gefährlich ist, wie Feuer, kriegt man immer zu hören, pass auf, vorsichtig, du kannst dich auch dran verbrennen. Das Tolle an gefährlichen Gebeten ist, und ich hoffe, dass wir uns zusammen einfach auch herausfordern lassen, dass ihr euch ermutigen lässt, gefährlich zu beten. Das Thema betrachte so auch das eigene Gebetsleben. Bei mir, so wenn ich zurückschaue in mein Gebetsleben, wenn ich nur die vergangenen Gebete betrachte, die ich so gesprochen habe, muss ich immer dran denken, gerade der Anteil. Wie oft kommt es vor, dass ich Gott bitte, kannst du das und das für mich tun? Selbst wenn ich danke, kann ich oft nur sagen, Gott, danke, dass du das und das für mich getan hast. Danke, dass, wo ich Bewahrung erlebt habe. Danke, wo du mich beschützt hast. Also, oder andere Umstände für mich eingerichtet hast. Wann kam es aber das letzte Mal vor, dass ich gebetet habe, Gott, was kann ich für dich tun? Und seht mal den Kontrast. Wir bitten Gott, wir danken Gott für alles, was er für uns tut. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind und in unsere Kommunikation mit Gott schauen, wie oft kommt es tatsächlich vor, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und Gott fragen, hey, was kann ich für dich tun? Und das ist so das Thema, in das ich so auch einleiten wollte. Es geht da um Sende mich. Deshalb die Propheten. Und da wollen wir uns auch anschauen, warum es auch gefährlich ist, die Gedanken, die uns Menschen dabei kommen, ist, wir sehen natürlich direkt, okay, Gott hat eventuell einen Auftrag für mich und der widerspricht eventuell sogar komplett meinem Willen, das, was ich mir vorstelle. Das klingt ja da immer so mit. Und wir Menschen, wir sind so toll, wir sind echt fantasievoll, wenn es darum geht, uns auszumalen, wie gefährlich sowas sein könnte, wenn ich plötzlich Gott die Wahl gebe und es ihm überlasse. Wir denken direkt an Missionare. Ich habe vorher auch an die Wand geschaut. Was ist, wenn er mich mit Jimmy nach Afrika, den kennt ihr, Schimmel ist Retter, und seine Familie nach Afrika schicken möchte? Kann ich es mir überhaupt vorstellen? Inlandsmission, okay, noch schrecklicher. Der Prophet im eigenen Lande, wir wissen alle Bescheid. Was ist, wenn Gott mehr Zeit von mir haben möchte? Oder meine Finanzen neu bestimmen möchte? Wir merken, es sind alles Sachen, von denen wir sowieso noch nicht genug haben, aber davon noch mehr abgeben, das wird für uns dann immer irgendwie kritisch und gefährlich. Es fühlt sich gefährlich an und wir sind dann manchmal aufgrund unserer eigenen Ideen und Vorstellungen sehr vorsichtig, was wir darüber plötzlich aussagen und ob wir Gott da tatsächlich die Wahl lassen wollen. Und ich habe mich gefragt, wie komme ich dahin zu sagen, ohne no regrets, ohne irgendwie was zu hinterfragen, sende mich. Mach du, was du mit mir vorhast. Und in der Bibel finden wir tolle Beispiele von unterschiedlichen Menschen, die unterschiedlich reagiert haben, obwohl sie einen Auftrag von Gott bekommen haben. Es war jedem von denen klar, es ist ein Auftrag von Gott. Und ich wollte mit euch einmal die unterschiedlichen Beispiele anschauen und Antwortmöglichkeiten, die wir Menschen auch geben, und dann aber auch auf eine vorbildliche Antwort schauen und gucken, was war aber in der Situation einfach anders. Das erste Beispiel von Jona. Ihr seht die Bibelstellen von Jona. Jona hatten wir eben auch schon gehört. Jona im ersten Kapitel, die ersten Verse direkt, er kriegt den Auftrag von Gott, mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Es ist ein Auftrag von Gott da. Gott spricht ganz klar in die Situation, Jona, tu das und das. Jona reagiert ganz konkret, aber mit einem ganz klaren Nein. Nein, ich gehe nicht. Ich hau sogar ab. Ich gehe ganz woanders hin. Und ich dachte mir so, okay, kommt dir die Antwort bekannt vor? Und wo ich so für mich einfach nur nachgedacht habe, wie oft ich persönlich das Gefühl hatte, selbst wenn ich auf der Straße gehe oder Menschen sehe, Situationen sehe, wo was falsch ist, Menschen sehe, denen ich helfen könnte oder die eventuell Hilfe brauchen. Und du hast diese innere Stimme, die ganz irgendwie das Gefühl sagt, geh vielleicht hin, sprich sie mal an. Und dann fallen dir mindestens drei Gründe an, warum du es nicht tun solltest. Ich bin gerade auf dem Fahrrad, bist jetzt schon zu schnell vorbeigefahren, jetzt umdrehen, sieht auch dumm aus. Wir haben Corona-Zeit, der will bestimmt nicht angesprochen werden, wenn du den Mindestabstand nicht einhältst. Dir fallen genug Gründe ein, warum du es nicht tun solltest. Und hinterher hast du trotzdem ein schlechtes Gewissen und denkst nach, was hätte eventuell Gott durch dich wirken können, wäre es hingegangen. Es ist vielleicht nicht eine ganze Stadt Ninive, es ist vielleicht nur eine Person. Aber es ist eventuell ein Auftrag von Gott an dich gewesen, wo du ein Wunder Gottes hättest erleben können. Und ich ganz oft selbst, ich bin Teenie-Leiter bei uns, ganz oft die Gelegenheit habe und den Moment, wo man sich echt mal mit jemandem auseinandersetzen könnte und es nicht wahrnimmst und dir nachher denkst, warum nicht? Was hätte Schlimmes dabei passieren können? Aber wie viel Gewinn hättest du daraus erzielen können, wenn du nur gehorsam gewesen wärst? Anderes Beispiel ist Mose. Der brennende Dornbusch ist uns allen bekannt. Ich denke mal, dass jeder so die Geschichte mindestens einmal im Leben gehört hat. Mose kriegte auch seinen Auftrag. Und Gott sagt da in 2. Mose Kapitel 3, Vers 10 ziemlich konkret, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten rausführst. Danach folgt noch ein ganzes Kapitel Konversation zwischen Gott und Mose. Und Mose bringt einige Gründe vor. Die kritischen Israeliten, die werden noch fragen, wer mich geschickt hat. Gott stellt sich vor, der ich bin. Und dann, okay, die werden mir nicht glauben. Selbst wenn die wissen, wer mich geschickt hat, werden sie mir nicht glauben. Gott gibt ihnen drei Zeichen, drei Wunder mit, die alle Argumente töten würden. Also unglaubliche Zeichen, Wunder, die gegen alle Naturgesetze sprechen. Und trotzdem kommt Mose weiter und sagt, na, ich bin nicht der Redner, ich kann nicht reden, meine Zunge ist so schwer. Und gesagt, zum Glück habe ich den Menschen gemacht, ich habe ihnen das Sprechen gelehrt, ich mache es auch bei dir. Und dann sagt Mose nach einem Kapitel Konversation, 2. Mose Kapitel 4, Vers 13, ach mein Herr, sende, wen du senden willst, aber bitte nicht mich. Das könnte man in Klammern direkt so dahinter hinzufügen. Sende, wen du willst, sende irgendjemand anderen. Und ich dachte, boah, okay, das kenne ich so nicht. Und dann denkt man weiter drüber nach und ich denke drüber nach und denke so, okay, wie oft versuchst du fromm in Gebeten, andere zu Aktivitäten zu zwingen, die du nicht übernehmen möchtest. Meine Gebete können genauso manchmal so fromm und demütig wirken, indem ich sage, oh Gott, kümmere dich bitte um den Menschen, hilf ihn durch den Menschen, die ihm wirklich helfen kann, ich bin dazu gar nicht in der Lage. Hört sich so gut, so fromm an im Gebet, ja. Aber nimmt mich aus der Aktivität völlig raus und aus jeder Verantwortung. Und Luther, das hat ja auch so ein bisschen das Gebetsleben von uns Christen heute mitgeprägt, wo er sagte, man sollte so arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. Man sollte so beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt. Es ist die Kombination aus Aktivität und Gebet, die wirklich Wunder bewirken kann. Aber manchmal frage ich mich, ob ich da nicht einfach das Gebet nutze, um die Aktivität komplett außen vor zu lassen. Also, Jona, der sagte nein. Mose, der sagt, send bitte jemand anderen. Und jetzt auch ein Prophet, der sagt tatsächlich einfach, sende mich. Jesaja 6,8 lesen wir den Vers. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ein absolut positives Beispiel. Und ich frage mich, wie kommt man dazu, wie Jesaja komplett einfach ohne Bedingungen zu stellen, einfach zu sagen, okay, ich bin hier, sende mich Gott. Nur aus dem Vers heraus werden wir es bestimmt nicht einfach so herauskriegen, aber um den ganzen Kontext zu verstehen, wie Jesaja dazu kommt, zu sagen, hey, sende mich. Er hat keine Bedingungen gestellt und wir sehen, dass die Aufgabe, wenn wir Jesajas Aufgabe kennen, wissen wir, dass die Botschaft, die er hatte, auch nicht einfach war, wie von den meisten Propheten zu der Zeit und nach ihm. Deshalb möchte ich, dass wir zusammen uns Zeit nehmen und da auch das ganze Kapitel 6 in Jesaja durchlesen, hat nur 13 Verse. Ich habe sie auch mit auf die Folie gepackt, da können wir es auch dann nach und nach mitlesen. Ich habe da die Luther 2017 Übersetzung genommen. Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte einen glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt ist. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, und die Häuser ohne Menschen, und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin übrig bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher ein Stumpf sein. Es ist das Kapitel der Berufung Jesajas in den Dienst. Und wir werden nicht jede Einzelheit rausnehmen, nur ich möchte über den ganzen kompletten Kontext einfach auch Gedanken mit euch teilen, Gedanken mitnehmen, die Jesaja genau dazu geführt haben, dass er so eine Aussage trifft. Wir sind in der Zeit geteiltes Königreich, da existierte noch das Nordreich, das Nordkönigreich und das Südkönigreich. Das Volk Israel hatte ihren König, das Volk Juda. Und wir wissen, Jesaja diente in Jerusalem, kannte also den Tempel. In 2. Chronik, Kapitel 26, sehen wir, dass zur Zeit vom König Usia das Leben im Tempel auf jeden Fall noch auch einigermaßen geregelt sein dürfte. Und dass er auch nach dem Willen Gottes Da lebte er, war nicht fehlerfrei. Wir lesen auch von den Fehlern, die er als König gemacht hatte. Aber die Priester hielten ihn auch vor Fehlern zurück. Also es gab einen Tempeldienst und Jesaja konnte auf einiges zurückgreifen, worauf die späteren kleineren Propheten nicht mehr zurückgreifen konnten, weil dort die viele Könige schon viel mehr zerstört hatten. Und da begegnet in der Situation Jesaja Gott. Gott im Tempel. Ich habe mir da auch verschiedene Kommentare angeschaut und geguckt, wie man es mit dem Tempel definieren kann. Der Tempel in Jerusalem hatte ja keinen Thron Gottes an sich vor Ort. Wir lesen im Psalm 11, Vers 4, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist der Himmel. Ob Jesaja jetzt im Tempel vor Ort in Jerusalem war oder in der Vision in dem Wohnort Gottes, wird sich hier aus dem Kontext nicht erschließen für mich, aber er war vor der gewaltigsten Herrlichkeit Gottes, vor der gewaltigen Erscheinung der Herrlichkeit Gottes mit seinen Engeln und die einfach nur so impulsant war, auch für ihn als Prophet, dass er als Mensch einfach komplett anders reagieren würde, als wenn er hier unter Menschen sein würde. Er stand tatsächlich davor und Gott präsentiert sich da mit seinen Seraphim, Engelwesen, nicht so, wie wir sie uns manchmal vorstellen, mit ein kleines, süßer Junge mit zwei Flügeln. Hier werden die komplett anders dargestellt, unglaublich impulsant. Es ist das einzige Mal, dass Seraphim im Alten Testament erwähnt werden. Wir sehen die Engelerscheinung noch in der Offenbarung ganz oft in dieser Beschreibung. Und es ist eine Macht, die dahinter steht. Und die Heiligen rufen heilig aus, dem, der heilig ist, der vollkommen heilig ist. Seine Reinheit, die alles überwältigt. Und diese Reinheit, diese Heiligkeit Gottes, was so abgetrennt ist von alles, was wir Menschen kennen, bringt die Reaktion von Jesaja hervor, dass er sagt, oh Mann, wehe mir, ich vergehe. Ich vergehe. Und diese Reaktion bei Jesaja wird durch die Erscheinung, durch die Heiligkeit Gottes da komplett ausgerufen und hervorprovoziert. Und das ist für mich so etwas Unglaubliches, weil gerade wie er es dann auch versucht zu erklären mit den unreinen Lippen, ist es für uns teilweise nicht verständlich. Ich musste dennoch an ein deutsches Sprichwort denken. Ich bin Fußballer und wenn wir als Fußballer nicht so spielen, wie unser Trainer es gern hätte, dann sagt er nachher trotzdem immer, Mund abputzen, weiter geht's. Und er meint nicht, dass von unseren Nutella-Schnitten heute Morgen noch irgendein Nutella-Fleck im Gesicht ist, sondern er meint ganz klar die Fehler, die wir gerade auf dem Platz hinterlassen haben. Die Fehler, die wir machen. Und das kennen wir aus unserem deutschen Sprichwort auch. Mund abputzen, weiter geht's. Jesaja hat hier aber begriffen, dass das nicht reicht. Jesaja konnte nicht den Mund abputzen. Er hat gesagt, er ist unrein und das Volk, von dem er kommt, ist komplett unrein. Vor einem heiligen, reinen Gott, der ohne Fehler ist, kann ich nicht bestehen. Matthäus Kapitel 15 erklärt Jesus noch eingehender und ich finde, das ist das tolle Bild. Nicht das, also das, was aus dem Mund herauskommt, das ist das, was aus dem Herzen kommt und das ist das, was den Menschen unrein macht. Und ich denke, das Verständnis ist das, was im Volk Israel auch schon da verankert war und das, was wir in Jesaja sehen. Ich denke nicht, dass Jesaja sich über seine Lippen Gedanken gemacht hat, die eventuell schmutzig gewesen sind, sondern dass er erkannt hat, vor dem fehlerfreien Gott kann ich als fehlerhafter Mensch nicht bestehen. Und das ist der Satz, der für mich den Unterschied macht, die Reaktion bei ihm nachher auch ausgerufen hat. Die Begegnung mit Gott zeigt mir, wie ich bin. Wenn ihr euch so ein paar Sätze mitnehmen wollt, merken sollt, ist das für mich so ein Satz. Die Begegnung mit Gott zeigt mir, wer ich bin. Sie zeigt mir, wer Gott ist in seiner vollkommenen Größe und Heiligkeit. Und ich sehe mich plötzlich auch dagegen. Auf der anderen Seite nicht heilig, falsch, fehlerhaft. Die Bibel bestätigt es. Also Römer, alle Menschen haben gesündigt. Steht so einfach in einem Satz da. Und wenn ich sage, die Bibel sagt die Wahrheit, müsste ich den Satz auch einfach so mal stehen lassen können. Auch wenn die aktuellen Lehren des Humanismus teilweise so was anderes und an das Gute im Menschen glauben wollen. Nach der Selbsterkenntnis Jesajas sehen wir in Vers 6 und 7, wie der Engel mit der glühenden Kohle seinen Mund berührt und ihm die Schuld bedeckt. Und das ist so der zweite Satz, der große Unterschied zu den anderen Konversationen, wie bei Mose oder Jona. Die Vergebung Gottes verändert mich. Und das ist das, was hoffentlich jeder von euch auch so erlebt hat und was jeder von euch bestätigen kann. Die Begegnung mit Gott zeigt mir, wie ich bin, und die Vergebung Gottes verändert mich. Und das ist das, was ich einfach nur jedem wünsche. Und das ist nicht nur so für mich ein einmaliges Bekehrungserlebnis, sondern das, was ich jeden Tag neu erleben kann. Und ich weiß nicht, manchmal sitze ich da so auch gerade so bei der Ausarbeitung bei solchen Themen. Das ist das, was ich haben möchte. Das ist das, was ich erleben möchte. Und ich weiß nicht, ob du dich fragst. Ich möchte das auch. Ich möchte Gott begegnen. Ich möchte die Erlebung, die Vergebung erfahren, sodass ich auch in dieser Situation einfach frei sagen kann, sende mich. Und gut, ich kenne die wenigsten Christen, die ich heutzutage persönlich kenne, die so eine Erscheinung, so eine Vision wie Jesaja hatten. Ich bin davon vollkommen überzeugt, dass Gott auch heute noch genauso mächtig und auf wundersame Weise wirken kann. Aber in unserer westlichen Welt lebt es jeder auf seine eigene Art und Weise. Ich weiß nicht, viele, die ich kenne, die lieben ihre Gebetsspaziergänge und erzählen mir, dass sie dort ihre emotionalsten Gedanken, also Gespräche mit Gott hatten, emotionalste Situationen, wo sie auch sagen, da breche ich vor Gott manchmal zusammen. Einfach auf einem Gebetsspaziergang. Und jeder ist da ein bisschen anders. Einige sagen, wenn ich in Gottes Wort lese und dann eine geistliche Wahrheit für mich daraus nehme, die mich wieder völlig umhaut, die mir einfach zeigt, wie Gott ist, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe und ich dagegen, das haut mich einfach dann manchmal um. Das ist der Moment, wo ich Gott begegne. Für mich ist es auch ganz oft die Natur. Die schönsten Momente, die ich hatte, waren tatsächlich, wo ich mal meinen Bruder bei seinem FSJ besucht habe und dann in den Rocky Mountains wandern war. Teilweise alleine dann die Berge hoch in den Rocky Mountains und dann auf dem Gipfel, wenn man da steht und sich alleine da die Zeit hat, sich die Größe der Natur anzuschauen, merkt man, wie klein und unbedeutend ich bin. Auf ein paar tausend Meter hohem Berg, wenn man da runterschaut und sagt, okay, das hat Gott gemacht. Was bin ich und was sind meine Probleme von der Größe her im Vergleich zu dem Berg, den Gott einfach so erschaffen kann mit seinem Wort, aber auch genauso mal eben verlagern kann. Und dann stimmt für mich die Priorität wieder. Ich sehe einfach, wie groß Gott ist und wie klein und unbedeutend meine Probleme sein können oder selbst mein Wesen im Vergleich zu Gott. Das Erlebnis mit Gott ist aber entscheidend, alles für ihn geben zu wollen, alles zu opfern und die Bereitschaft zu haben, zu sagen, sende mich. Und zwar kompromisslos, ohne Bedingungen, so wie Jesaja, ohne irgendwelche Klauseln im Vertrag, sondern komplett offen. In den letzten Versen vom Kapitel 6 sehen wir den Auftrag, den Gott an Jesaja gegeben hat. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht der schönste Auftrag. Es wird ab hier deutlich, und das wird nachher in Jesus zitiert, da Jesaja ja auch wieder im Neuen Testament in den Evangelien, dass das Volk Israel einfach nur ein steinernes Herz hat, ein absolut verstocktes Volk ist. Und zu dem Zeitpunkt, Jesaja, stand schon fest, dass das Gericht kommen wird. Und nachher löst Jesaja das in seinen Reden ja viel, viel weiter auf. Erstmal die Assyrer, die da noch kommen, die Verschleppung von Israel. Und da bleiben nicht mehr viele über. Aber selbst die, die noch übergeblieben sind, dann kommt das Babylonische Reich und holzt dann nochmal richtig ab, frisst es kahl, so wie Luther es ausgedrückt hat. Also eine Botschaft, die nicht unbedingt die schönste ist, wenn man sie anderen Menschen mitteilen will oder seinem eigenen Volk. Aber der letzte Satz, der Stumpf, der noch da ist, ist ein unglaublicher Hoffnungsschimmer, den er auch nachher nochmal super erläutert. Der heilige Same ist der Stumpf. Wie bei einer Eiche, wenn wir eine Eiche, das ist ja auch ein Baum, das wir auch in unserem Land kennen, ist halt ein großer Baum. Wenn wir den fällen, hat man noch einen Stumpf im Boden. Und dieser Stumpf, ein heiliger Same, der lebt noch. Daraus kann immer noch ein Baum erwachsen. Und das ist das Bild, das Gott hier verwendet. im nächsten Kapitel 7 sehen wir der heilige Same. Da wird nämlich die Prophezeiung auch schon nochmal erläutert. Eine Jungfrau wird einen Sohn gebären, der wird Immanuel, Gott mit uns heißen. In Kapitel 11, die ersten Verse, ich möchte nicht alles durchlesen, aber es ist einfach nur unglaublich, wie dort genau auf den Spross Isais, genau auf das Bild von dem Stumpf zurückgegriffen wird, der Spross Isais, der Nachfahre vom Königtum Davids. Der wird der sein, der mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, der in Gerechtigkeit kommt. Und da werden viele Zusagen über diesen Spross Isais gemacht. Es ist trotz dieser negativen Nachricht, trotz dieser gefährlichen Aussage, ist da noch eine riesen Hoffnungsbotschaft dahinterlegt, die einfach nur auch begeistert. Bei dieser gefährlichen Nachricht, wenn ich das Gebet spreche und Gott tatsächlich die Wahl lasse, denken wir nun mal gerne lieber an das gefühlte Risiko, weil ich dann plötzlich die Macht hier abgebe. Ich habe dann plötzlich nicht mehr die Kontrolle. Und was ist, wenn Gott tatsächlich von mir verlangt? Job, Deutschland, Luxus, Familie. Ich weiß nicht, wie viel man aufgeben kann, wie viel man aufgeben sollte. Aber von den gefährlichen Gebeten mal abgesehen und auf die alltäglichen Begebenheiten es mal runterzubrechen, ich glaube, dass Gott uns manchmal scheinbar sehr kleine Aufträge gibt, die aber unglaublich große Auswirkungen für andere Menschen haben. Ein Beispiel ist, mein Schwager grundsaniert gerade die Wohnung von seiner Schwester. Der hat da wirklich neue Fliesen, alles innen raus. Er hat die Rohre in der Küche neu verlegt. Der hat wirklich Spaß am Bauen. Anders kann man es nicht sagen. Übertreibt dann da gerne. Und wenn er da seiner Schwester im Bau, er macht da sehr viel, dann alleine ist, weiß ich, ist er manchmal demotiviert. Und da kommt man halt manchmal Samstag vorbei und hilft. Und Tante Rita auch, wo sie da war, und dann sagt sie, ja, Robert, du bist einfach eine Gebetserhörung. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist unglaublich. Ich bin so froh, dass du da bist. Wir machen uns die ganze Zeit Sorgen, dass wir nicht rechtzeitig fertig werden, weil der Fliesenleger oder sonst wer jetzt demnächst kommen muss. Und dann bist du da. Das ist für mich einfach nur eine Riesengebetserhörung. Ich muss da immer lächeln. Ich sage, ich bin nicht ausgebildet gut genug dafür, um am Bau gut zu fuschen. Aber als moralische Stütze bin ich gerne dabei, wenn ich anpacken kann, gerne. Und meine Arbeit würde ich gar nicht so wertschätzen, aber das, was es für andere bedeutet, wenn man einfach nur mal mit Anwesenheit glänzt, kann unglaubliche Auswirkungen haben. Und in der Familie, in noch engeren Kreis, haben wir genauso die Begebenheiten, wo wir manchmal gar nicht mal so merken, wie wertvoll es für den anderen sein kann, ob es der Partner für die Kinder sind. Wenn wir es denen in einer kleinen Hilfestellung oder in einem Lob aussprechen. Für uns kann es so einfach sein, für den anderen kann es aber so eine große Bedeutung haben, die wir gar nicht ermessen können. Deshalb lohnt es sich manchmal, das Risiko für mich auch einzugehen. Und wenn es nur in so kleinen Bereichen ist, kann Gott auch Größeres für mich haben. Diese Frage da einfach mit reinzunehmen. Und gerade bei diesen Entscheidungen, wenn wir über die ganzen Entscheidungen, die da kommen, auch nachdenken, es ist für mich auch immer wieder eine Entscheidung, die ich jeden Tag neu treffe. Es ist nicht eine Entscheidung, die ich einmal getroffen habe und dann bleibt es stehen, sondern es ist tatsächlich ein Kampf. Ich habe jeden Tag neu die Möglichkeit, Nein zu sagen. Bitte schick jemand anders oder jemand anderen, irgendjemand, der es gut kann. Oder ich kann sagen, sende mich. Die Bereitschaft zu äußern. Paulus hat es in letzter Konsequenz für mich so ausgedrückt. Jeden Tag sterbe ich. Ich knechte meinen Leib. Jeden Tag. Es ist echt ein Kampf, die richtige Antwort, jeden Tag auf die richtige Situation zu finden. Auf die Frage hin, wo man mir das Thema so in der Themenreihe wollen zugeordnet hat, kam mein Freund, hat gesagt, mach du das Thema. Und dann dachte ich, ist es nicht irgendwie ironisch, wenn ich das Thema in der Gemeinde, bei uns vor allem, sende mich halte, da ich selber ausgesendet werden möchte und die Gemeinde mich gerade dabei unterstützt, sagt er, nö, ist nicht ironisch. Erzähl einfach, wie es bei dir ist. Du kannst ja dann erzählen. Ist doch top. Da habe ich gesagt, okay. Deshalb, kurz, um euch da auch einfach mit abzuholen und in mein Leben vielleicht mit reinblicken zu lassen. Bei mir ist es von klein auf, ab Teenie-Alter, ich habe Biografien von Missionaren geliebt und den der Schimmel ist Ritter, der bei euch da auch an der Wand hängt, der hat mich von klein auf geprägt. Ich war keine 6, 7 Jahre alt, wo ich ihn kennengelernt habe, und er war immer bei uns in der Familie zu Besuch, hat bei uns übernachtet. Heute sein Schwiegersohn, sein Sohn sind gute Freunde von mir, mit denen ich mich gerne unterhalte. Und Mission ist immer für mich ein Part im Leben gewesen. Es gehörte für mich echt dazu, und ich habe die Berichte geliebt, ich habe die Biografien verschlungen. Und als ich die Gelegenheit hatte, ein FSJ im Ausland zu machen, bin ich mit Ethnos direkt in den tiefsten Busch gegangen, den ich gefunden habe. Das war dann Papua-Neuguinea bei mir. Dann war ich ein Jahr im Busch, und als ich wiederkam, wollte ich am liebsten, also man merkt das, mein Gebet war auch irgendwo gerne so, sende mich. Was ich genau danach lernen musste, ist, dass sende mich eine ganz andere Bedeutung haben kann. Nämlich sende mich kann genauso heißen, du bleibst in Lippstadt. Denn wenn ich sage, sende mich, sendet er dich dahin, wo er dich gebrauchen möchte. Und ich habe es immer wieder, ich bin eher so ein, die Menschen, die Fernweh haben, immer gerne woanders sein wollen, als sie gerade in der Heimat sind, also im eigenen lokalen Bereich. So ähnlich war es gefühlt bei mir. Ich hatte 3 Möglichkeiten, 3 Unis wurde ich angenommen nach Papua. Es ist Lippstadt geworden. Aus allen logischen Gründen, es konnte nicht anders passieren. Ich habe ein Praxissemester, mein Freund ist nach China gegangen. Ich wollte auch Ausland, hatte nachher eine Bosch-Zusage in Ostdeutschland von einer tollen Firma. Jeder wird sich sagen, ist doch genial. Nachher hat mich eine Firma hier aus der Umgebung abgeworben und ich bin wieder in Lippstadt geblieben. Und ich war so, teilweise dachte ich, Gottes Humor ist echt genial. Ich bin bereit zu gehen, ich möchte sogar gehen und ich bleibe hier. Und es war echt eine tolle Lektion, einfach zu lernen und zu sehen nachher, das, was ich hier an Verantwortung bekommen habe, weil die Gemeinde mich kannte von klein auf, was sie mir an Verantwortung mitgegeben hat, so wie ich mich in der Gemeinde entwickeln durfte oder in den Kinderfreizeiten direkt mit einsteigen durfte, Verantwortung übernehmen, hätte ich woanders so nicht machen können. Nicht so wie hier. Und ich sehe es auch einfach, hinterher ist man immer schlauer, sagen wir gerne. Rückblickend sehen wir auch, Gott hat es genauso genutzt und er hat mich in der Zeit gelehrt, es so auch zu nutzen. Nichtsdestotrotz ist für mich ein tiefes Anliegen, die Bereitschaft zur Mission immer offen zu halten. Und es ist aktuell tatsächlich so, dass ich das da jetzt auch von der Gemeinde soweit, ja, es ist von denen auch lustig formuliert worden, aber die stehen auf jeden Fall hinter mir, wollen mir da die Rückendeckung geben, und ich bin aktuell in einer Missionsschulung drin, gehe also die nächsten konkreten Schritte. Ich weiß, habe aber noch keinen Schimmer. Wenn ihr mich fragen wollen würdet, wo geht's denn hin, kann ich nur sagen, für mich ist es ein Herzensanliegen, die unerreichten Völker zu erreichen. Also wie Ethnos, der Hansi Riesen, den kenne ich auch, mit dem war ich vor 10 Jahren in England, der hängt auch bei euch da an der Wand. In die Richtung geht es für mich auf jeden Fall. Das ist das, was ich einschlage, und das ist das, was ich praktisch gesehen so versucht habe, in meinem Leben dann auch von klein auf umzusetzen. Ich habe mir jederzeit gesagt, der Job, den ich habe, ist ein Geschenk Gottes. Ich bin unglaublich dankbar für meinen Chef, der mir überall den Rücken stärkt. Ich habe super Arbeitskollegen und eine Aufgabe, die mir wirklich Spaß macht. Aber wenn es drauf ankommt, bin ich bereit, den Job sofort hinzuschmeißen, salopp formuliert, um in die Mission zu gehen. Finanziell möchte ich mich nicht abhängig machen, während andere, alle meine Freunde, sich Gedanken um Hausbau machen, weil das ein Gedanke, den ich extra außen vor gelassen habe, weil ich mich nicht mit Kredit oder sonst was binden lassen wollte, um immer einfach die Freiheit zu haben. Wenn es jetzt dann soweit ist, möchte ich sagen, sende mich, und jetzt passt auch alles. Keine Bindung, das ist das, was so, wie es für mich dann jetzt so praktisch aussieht, wie ich das versuche, praktisch auszuleben. Aus den Begegnungen mit Gott heraus passieren, glaube ich, unglaublich schöne Dinge. Aus der Vergebung, die Jesus uns gegeben hat, die wir durch Jesus erfahren haben, haben wir Veränderungen im Leben erfahren. Und das ist das, was ich euch einfach wünsche und hoffe, dass du immer mehr Begegnungen mit Gott hast, dass du die Veränderung durch Jesus erlebt hast und in dein Leben auch blicken lässt. Mein Vorschlag ist, in der Anwendung, wie wäre es, wenn ihr es euch einfach mitnimmt, wenn wir es uns vornehmen, die nächste Woche, bis zur nächsten Woche, das Gebet, so gefährlich es auch klingen mag, tatsächlich im Gebetsleben einzubauen, jeden Tag dran zu denken, Gott mal zu sagen, sende mich. Da, wo du mich sehen möchtest, da, wo du mich haben möchtest, in dem Bereich, wo ich dir dienen kann. Sende du mich. nehmt das als Gebetsgedanken vielleicht mal mit. Ich bin gespannt, wo ihr dann nächste Woche landet und wie es dann nächste Woche mit dem gefährlichen Gebet weitergeht für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen dabei. Bin dankbar dafür, dass ihr auch gelauscht habt. Da wir gerade heute Morgen im Sportmodus sind, will ich euch dann auch bitten, einfach aufzustehen. Dann können wir auch nochmal gerne zusammen beten. Fühlt euch frei, ihr könnt auch gerne ein Gebet sprechen. Ich würde es dann einfach abschließen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in deinem Wort so viel über dich zeigst, so viel über deine Heiligkeit, über deine Größe, wer du für uns bist, wie du bist, dass du uns so viel Begeisterndes zeigst und dass die Begebenheit, die Begegnung mit dir uns einfach auch zeigt, wie wir in dem Lichte dastehen. Und ich bin dir dankbar für Jesus. Und auch für das Abendmahl, das wir heute an dem wir teilnehmen durften, das uns wieder daran erinnert hat, was du für uns getan hast. Dass wir Vergebung durch dich erleben durften. Dass unser Leben dadurch verändert ist. Und deshalb möchte ich mich dir auch da ganz konkret zur Verfügung stellen und sagen, sende du mich, entscheide du mit meinem Leben. Mit dem neuen Leben, das du mir geschenkt hast, wie ich es gebrauchen kann und wie ich es gebrauchen soll. Amen.